Also auch so dieses der Zweifel, die Unsicherheit. Das ist alles ganz stark auch mit unserem Darmmikrobiom assoziiert, weil wir müssen uns vorstellen, wir haben eigentlich mehr Nervenenden im Darm als im zentralen Nervensystem. Und das ist zwar eine bidirektionale Verbindung, aber wir bekommen mehr Informationen aus dem Darm ins Gehirn als umgekehrt.
Tipps rund ums Lauftraining gibt's ja wie Sand am Meer. Davon kennst du sicherlich einige, machst vielleicht sogar schon alles richtig. Aber wie viel weißt du eigentlich über deinen Darm? Klingt erstmal weit hergeholt, aber unsere Darmgesundheit trägt maßgeblich dazu bei, wo unsere sportlichen Grenzen liegen. Und genau so war es auch bei unserer Gästin Simone Kumhofer. Sie ist österreichische Ex-Profi-Triathletin und Sporternährungswissenschaftlerin mit dem Spezialgebiet Mikrobiomforschung. Als Leistungssportlerin fragte sie sich jahrelang, warum sie nicht alles aus ihrem Körper rausholen konnte, bis sie auf das Phänomen Leaky Gut-Syndrom stieß und ihre Ernährung umkrempelte. Warum alle LäuferInnen, egal auf welchem Leistungsniveau, genauso einen Blick auf ihre Darmgesundheit werfen sollten, verrät sie in dieser Podcast-Folge mit mir, Elliot von Achilles Running. Wir erfahren, wie verschiedene Lebensmittelgruppen und Probiotika dabei helfen können, unseren Darm zu stärken und welche Produkte absolute Mikrobiom-Killer sind. Freut euch auf einige Aha-Momente. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Simone, freut mich, dich im Achilles Running Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir denn?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung erstmal. Mir geht's wunderbar, ich freue mich sehr. Vor allem auf die vielen spannenden Themen, die wir heute besprechen können. Mhm. Ich hoffe, wir kommen mit der Zeit aus.
Stimmt, das ist ein großes Thema. Da gibt's viel zu besprechen. Ich werde ein bisschen drauf achten. Also du musst gar nicht zurückhalten bei deinen Antworten.
Ja, wunderbar. Sehr gut.
Ja. Hast du die Woche schon Sport gemacht? Ich meine, wir nehmen an einem Mittwoch auf. Könnte ja sein.
Ja, durchaus. Also ich mache eigentlich jeden Tag Sport.
Ach, krass.
Ich komme ja grundsätzlich vom Triathlon. Ich war 10 Jahre Triathlon-Profi und habe in den letzten Jahren quasi so ein bisschen downgesized mit meinem Sportvolumen. Und mittlerweile bin ich halt so auf, ja, jeden Tag. Ich schaue, dass ich jeden Tag mindestens irgendwas mache. Also entweder Radfahren oder Laufen oder ein bisschen Krafttraining. Ich muss aber echt zugeben, es kommt am meisten vor, dass ich laufe, weil es einfach am praktischsten ist. Man kann überall die Laufschuhe mitnehmen, ist nicht so wetterabhängig und ja, und macht für mich auch so am meisten Spaß eigentlich, weil es so ein holistischer Bewegungsablauf ist, der ganze Körper irgendwie aktiviert wird. Und gerade in der Früh mag ich das gern. Also ja, ich war heute in der Früh schon 12 Kilometer laufen.
Oh Mensch, ja, da bist du auf jeden Fall im perfekten Podcast, kann ich sagen.
Genau.
Hier bei uns LäuferInnen freuen wir uns natürlich jedes Mal, wenn jemand begeistert ist über das Laufen. Ja, trainierst du dann aktuell noch auf irgendwelche bestimmten Distanzen oder machst du es eigentlich eher einfach, um ja bewegt zu bleiben, gesund zu bleiben?
Ja, also man muss sich das schon auch so vorstellen, wenn man dann mit dem Profisport aufhört, dann ist mal die Angst unglaublich groß, dass man unfit wird. So war das bei mir. Einerseits weiß man natürlich, man muss das Ganze ein bisschen reduzieren, aber ja, einfach mal um fit zu bleiben.
Kann ich gut nachvollziehen, dass das bestimmt nicht so leicht ist, nach so großen Umfängen dann ein bisschen runterzufahren, aber immer noch, ne, sich nicht unausgeglichen zu fühlen.
Ja, genau. Und natürlich mal den Gesundheitsaspekt reinzubekommen. Stimmt. Also das ist halt natürlich auch was, mal so auch auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Was ist denn gut heute? Und nein, also aktuell trainiere ich auf keine Distanz oder auf keinen Wettkampf. Ich habe aber wirklich gestern mit ein paar Kollegen drüber gesprochen, dass ich eigentlich außer im Triathlon nie einen Single-Halbmarathon oder Marathon gelaufen bin.
Ach, krass.
Und mir das jetzt wirklich mal überlege, also so ohne Druck und Stress, einfach mal schauen, was dabei rauskommt.
Ja.
Und das wäre schön, weil es gibt so viele schöne Läufe auf der ganzen Welt und ja.
Ja, einfach, auf jeden Fall. Ja.
Einfach mal mitmachen.
Stimmt. Ja, toi 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 auf jeden Fall bei den Vorhaben.
Dank.
Okay, ja, du wirst uns ja heute sicherlich einige Ernährungstipps geben, mit denen wir ja im weitesten Sinne nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch vielleicht unser Energielevel verbessern können. Ich freue mich besonders auf das Thema, weil ich habe den Eindruck, dass gerade die Verdauung, der Darm, ne, alles drumherum immer noch von vielen so ein bisschen unterschätzt wird. Obwohl das hier gerade unter LäuferInnen auch gerade ab einem bestimmten Umfängen oder einem bestimmten Leistungslevel ein Riesenthema ist. Also ich habe auch schon so oft mit Menschen, die viel laufen, über Verdauungsprobleme gesprochen, dass ich immer ganz überrascht bin, dass dann so wenige da vielleicht ins Feintuning gehen oder zumindest mal genauer hingucken. Ne? Ich weiß nicht, wie da so deine Erfahrung ist.
Ja, also das kann ich total unterschreiben. Für mich war das eigentlich der Missing Link zu meinen wirklichen sportlichen Höchstleistungen, sagen wir mal so. Also das ganze Verständnis rund um den Darm und seine Wichtigkeit. Also ich habe ja Ernährungswissenschaften studiert, Sportwissenschaften, und zu der damaligen Zeit, schon ein paar Jährchen her, war Darmgesundheit und Mikrobiom, solche Dinge wurden nicht gelehrt. Also das war, ja, da, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, das wird dort resorbiert und natürlich die physiologischen Aspekte, Enzyme und so weiter. Aber wie wesentlich eigentlich der Darm für unser gesamtes Gesundheitssystem ist, für unser Immunsystem, für unsere Regeneration, das war da überhaupt nicht bedacht. Und erst als ich so circa vor 8 Jahren mich auch durch Zufall, also auch durch ein eigenes leidvolles Prozedere quasi, damit zu beschäftigen begonnen habe und da dann eben auch auf dieses Thema Mikrobiom, Darmgesundheit und vor allem auch belastungsinduziertes Leaky Gut gestoßen bin, das war für mich dann auch wirklich der Missing Link zu all meinen wirklich guten Leistungen. Also da hat sich ein Gap geschlossen. Und insofern, ja, kann ich absolut unterschreiben. Wir investieren unglaublich viel in unser Training, in unsere, also das perfekte Equipment, also Schuhe, Räder, tunen alles. Aber auf unseren Darm und quasi die Wichtigkeit des Darms, da wird immer noch meiner Meinung nach viel zu wenig Wert drauf gelegt. Und deswegen freut es mich natürlich auch, wenn ich die Möglichkeit habe, darüber zu sprechen, weil ich mich ja jetzt primär im wissenschaftlichen Kontext damit beschäftige und nicht mehr als Athlet selber. Und da natürlich auch viel Leid ersparen möchte, also im präventiven Gedanken, aber natürlich auch, wenn dann schon Fragestellungen aufkommen oder Symptome vorhanden sind, weil es gibt immer ein Leben nach dem Sport und für ambitionierte Freizeitsportler sollte der Sport eigentlich ein Zubringer zu einem gesunden Lebensstil sein und nicht dafür verantwortlich, dass der Körper möglicherweise Schäden davon trägt.
Ja, schöner hätte es nicht sagen können. Hast du sehr schön formuliert, finde ich. Also hast du auch selber negative Erfahrungen gemacht in die Richtung, ja? Willst du uns da, also je nachdem, wie privat das ist, aber
nö, gar nicht. Also
was da so vorfiel?
Mittlerweile ist das ja mein täglich Brot. Also einerseits arbeite ich ja primär wissenschaftlich und andererseits aber auch ein wenig therapeutisch. Ich bin auch Ernährungsmedizinerin. Und für mich persönlich war der Darm seit meiner Kindheit eigentlich so mein vulnerables Organ, sagen wir mal so. Also ich war so ein Bauchwehkind in der Schule. Wenn ich nervös war, hatte ich Bauchweh und so. Aber war alles im Rahmen. Und als Athlet habe ich immer gut drauf geachtet, was verpflege ich, war da aber immer natürlich sehr stark an den wissenschaftlichen Empfehlungen orientiert. Also ich habe immer gehört, Kohlenhydrate sind key, also wir brauchen viele Kohlenhydrate, wir müssen ganz viele Kohlenhydrate ins System bringen. Aber damals war natürlich erstens die Sporternährung von der Produktionsseite noch gar nicht so weit, dass wir da hochqualitative, wirklich gut verwertbare Kohlenhydrate in Sportgetränken oder Gels und so weiter zur Verfügung hatten. Und insofern, ja, hatte ich dann einfach auch mit so einem sogenannten belastungsinduzierten Leaky Gut zu tun. Das heißt einfach unspezifische Verdauungsprobleme. Also genau das, in hohen Belastungsphasen habe ich auf einmal gemerkt, ich vertrage viele Dinge, die ich eigentlich gut vertrage, nicht mehr. Ich wusste, ich habe keine primären Unverträglichkeiten, also keine Intoleranzen. Aber es hat sich einfach symptomatisch so angefühlt wie eine Intoleranz. Und dann beginnt natürlich auch so ein bisschen der Ärztemarathon, weil man möchte ja den Körper möglichst gut verpflegen und auch nicht zu einseitig werden. Man kennt das ja, man streicht dann das raus und das raus und das raus und irgendwann bleibt gar nicht mehr viel übrig und man ist dann irgendwie so die Prinzessin auf der Erbse.
Ja, verstehe.
Und ja, und dann habe ich durch das Kennenlernen einer Ärztin, über diese Ärztin bin ich dann mit dem Thema Mikrobiom in Kontakt gekommen, die hat mir dann die ersten Probiotika empfohlen, also lebensfähige Bakterien. Und da habe ich mir dann gedacht, spannend, das ist das Erste, was wirklich gut hilft.
Ja.
Damit muss ich mich jetzt beschäftigen. Und dann habe ich einfach begonnen zu recherchieren und habe dann relativ schnell auch hier in Österreich im Institut Allergosan, die ja seit 30 Jahren wissenschaftlich forschen zum Thema Darmmikrobiom, auch die CEO, den Magister Vorwaldner, kennengelernt. Und das war für mich wirklich so quasi in persona mein Missing Link, sagen wir mal so.
Ja.
Und da bin ich dann einfach auch hängen geblieben. Das ist jetzt auch mein wissenschaftliches Zuhause, sagen wir mal so. Und war dann da auch ganz lang gesponserter Athlet und habe da einfach diesen Weg mit bestritten, dass wir auch mehr in Richtung Sport machen. Also quasi auch wirklich da ganz gezielt drauf schauen, wie können wir Athleten bestmöglich unterstützen.
Ja, das ist ja eine total hoffnungsvolle Geschichte irgendwie auch. Später, wenn wir dann auch über Leaky Gut sprechen, glaube ich, können gerade die HörerInnen, auch ich natürlich, dann von deinen negativen Erfahrungen irgendwie auch profitieren. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, was du da vielleicht für Tipps und auch Anregungen im Laufe des Gesprächs für uns haben wirst. Du hast jetzt zum Beispiel schon Leaky Gut angesprochen. Vielleicht erstmal allgemein, um die Probleme zu verstehen, müssen wir ja vielleicht erstmal unseren Darm verstehen.
Ja.
Wie ist denn so unser Darm aufgebaut? Welche Funktion hat er? Was kann da so schieflaufen?
Ja, naja, grundsätzlich beginnt der Verdauungstrakt ja mehr oder weniger im Mund. Also vom Mund bis zum Rektum ist das ein geschlossenes System, sagen wir mal so. Also ein Rohr. Und irgendwie muss ja der Nährstoff aber raus. Also der muss ja diffundieren, der muss aus diesem Rohrsystem in die Blutbahn und dann eben zellulär, egal ob das Glucose ist, das wir dann in der Zelle zu ATP umwandeln müssen und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich relativ komplex, es ist sehr lang, es ist sehr vielfältig. Das, was für uns ganz wichtig ist im Verständnis, ist, dass die Verdauungsprozesse für mich, egal welcher Makronährstoff, immer im Mund beginnen. Und der Dünndarm, also der erste Teil nach dem Magen, für 95% der Nährstoffresorption zuständig ist. Das heißt, dort muss eigentlich alles, was wir an Mikro- und Makronährstoffen brauchen, zum größten Teil schon aus dem Darmlumen hinaus. Mhm. Und das ist ganz wesentlich, weil wenn das nicht passiert, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es unterschiedliche Ursachen, dann gelangen natürlich quasi diese mehr oder weniger großen molekularen Strukturen dann in den Dickdarm. Und dort haben wir dann eigentlich keine Resorptionskapazität mehr. Dickdarm heißt Dickdarm, weil er nicht dick ist, sondern weil er eindickt. Das heißt, hier ist natürlich, ja, hier ist quasi dann ganz wesentlich, dass wir hier Wasser und Elektrolyte resorbieren. Also deswegen 95% im Dünndarm. Aber Elektrolyte zum Beispiel werden auch noch im Dickdarm resorbiert. Und dann haben wir natürlich unverdauliche Nahrungsbestandteile, also Zellulose, Ballaststoffanteile, die wir quasi nicht so aufspalten können, dass wir sie auch zellulär zur Verfügung stellen. Und die werden dann quasi auch ausgeschieden. Und das ist ein komplexes System, das aus fein aufeinander abgestimmt ist. Und das, was das Wesentlichste ist, ist, dass wir in unserem Darm eine unglaublich hohe Anzahl von Bakterien haben. Und bitte jetzt nicht erschrecken, diese Bakterien sind notwendig, wichtig und sind unsere Freunde, die leben symbiontisch mit uns. Es kann circa 2 Kilo ausmachen, also rein Bakterienmasse, das muss man sich mal vorstellen. Und die sind für alle möglichen immunologischen, metabolischen Prozesse zuständig. Das heißt, die spalten Nährstoffe auf, die synthetisieren Vitamine, die bilden Hormone und Neurotransmitter aus und haben einen wesentlichen Einfluss auf unser Immunsystem. Und ein wesentlicher Teil davon ist eben im Dickdarm und im Dickdarm brauchen wir Ballaststoffe, damit wir diese guten Bakterien füttern. Also das ist long story short quasi.
Ja, hast du sehr gut zusammengefasst, weil wie du sagst, das Ganze ist total komplex.
Ja.
Mir ist bei der Recherche auch immer wieder ein Begriff untergekommen, und zwar die Darmschutzbarriere, weil das ja scheinbar irgendwie auch angegriffen werden kann. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, was ist denn deren Aufgabe?
Ja, also aus meinem Verständnis heraus gibt es so ein dreischichtiges Schutzsystem quasi, weil wir müssen uns vorstellen, der Darm ist ein Single Layer. Das heißt, es ist eine Zellschicht. Und das ist super, super empfindlich und vulnerabel. Wenn man sich vorstellt, die Haut ist ein Plattenepithel, hat unglaublich viele Zellschichten. Wenn wir hier eine Entzündung haben, einen kleinen Schnitt, einen Sonnenbrand, dann tut das sehr weh, dann ist das unangenehm. Der Darm ist wirklich, besteht aus einer Zellschicht.
Ja,
das heißt, das ist natürlich ein Schutzmechanismus, der auf vielen Ebenen funktionieren muss, weil diese eine Zellschicht eben sehr, sehr vulnerabel ist. Das heißt, ein wesentlicher Schutzmechanismus ist schon die Mikrobiota. Das heißt, unsere Darmbakterien, die in der Mitte sind, quasi im Darmlumen. Dann haben wir die Darmschleimhaut, ganz wesentlich. Und dann kommt eben die Zelle. Und das ist so komplex und interaktiv miteinander aufgebaut, dass es aber, wenn es intakt ist, eine gute Schutzfunktion ausübt. Aber, ich habe ja schon eingehend erwähnt, irgendwie muss der Nährstoff ja diffundieren.
Ja.
Und dazu gibt es bestimmte Transportmechanismen, die der Körper zur Verfügung hat. Aber es ist auch ganz wesentlich zu verstehen, dass die einzelnen Zellschichten durch kleine Proteinstrukturen zusammengehalten werden. Die heißen Tight Junctions. Das sind Proteinverbindungsstückchen quasi. Ich stelle mir das immer vor, mehr oder weniger wie Klettverschluss. Und da gibt es Mechanismen, die quasi Botenstoffe aussenden, um das zu öffnen, um das zu erweitern, damit auch die Diffusion funktionieren kann. Und eben aber auch wieder schließen. Wenn das nicht der Fall ist, aus welchem Grund auch immer, wir wissen zum Beispiel, dass hohe oxidative Stressbelastungen diese Tight Junctions verändern oder auflösen oder auch eine glutenreiche Ernährung, dann sprechen wir von diesem sogenannten Leaky Gut. Das heißt, dann ist der Darm mehr oder weniger durchlässig, eine Permeabilitätsstörung. Und dann haben wir natürlich ein Problem, weil dann kommt ungefiltert unverdaute Nahrungsbestandteile, Bakterien, Viren in die Blutbahn und können irgendwo im Körper systemisch reaktiv werden. Das heißt, das muss dann nicht Bauchweh sein per se, sondern das kann auch eine Veränderung der Haut sein, ein schlechter Schlaf, Regeneration verändert sich oder auch die Stimmung wird schlechter. Das heißt, das ist sehr, sehr vielfältig. Diese systemischen Entzündungen, die dann entstehen, äußern sich auch sehr häufig zum Beispiel in muskulären oder in Gelenksproblemen, aber auch natürlich auch Konzentrationsfähigkeit. Das heißt, da spielen ganz viele Dinge ineinander. Und deswegen ist die Aufrechterhaltung dieser Schutzbarrieren, das sind ja dann mehrere quasi, also für mich in meinem Verständnis Mikrobiom, Darmschleimhaut und Zelle, eigentlich ganz wesentlich. Das erste ist immer ein intaktes Mikrobiom, also ein Gleichgewicht, schützt quasi schon die anderen Systeme. Wenn es hier zu einem Ungleichgewicht kommt, leidet in weiterer Folge in den meisten Fällen die Darmschleimhaut, also die zweite Barriere, und in Folge dann auch das Darmepithel, also die Zelle.
Aha, okay, krass. Ja, super spannend, dass es dann doch alles so feingliedrig irgendwie ist und was da alles mit reinspielen kann. Du hast ja jetzt schon angesprochen, es kann durch Belastungen zum Beispiel oder auch durch das glutenreiche Ernährung auch angesprochen passieren, dass dann da was schief läuft sozusagen, dass das alles so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät. Inwiefern kann Sport das bewirken?
Also wir sagen ja immer, Sport ist gesund und das stimmt grundsätzlich. Wenn wir es immunologisch anschauen, dann wissen wir, dass wir mit moderatem Sport unser Immunsystem stärken können. Aber Leistungssport, also hochintensiver Sport oder auch sehr hohe, intensive, dauerhafte Belastungen führen eher wieder zu einer Abnahme der immunologischen Leistung. Ähnlich ist es mit allen anderen Funktionen im Körper. Auf den Darm spezifisch abgestimmt, muss man verstehen, dass durch die hohe Belastung ja eine Umverteilung des Blutflusses passiert. Das heißt, die arbeitende Muskulatur braucht vermehrt Blut und natürlich die Organe, die das aufrechterhalten, also Lunge, Herz. Aber der Darm ist in dieser Phase eigentlich unwichtig. Das heißt, er wird minder durchblutet. Wir nennen das Shift der Perfusion. Das heißt, es kommt zu einer Umverteilung des Blutflusses und das ist schon bei ca. 70% unseres VO2 Max und jeder, der schon mal eine Spiro-Testung gemacht hat, weiß ungefähr, wo sein VO2 Max liegt. Dann kann man 70% ausrechnen. Das ist Basistraining. Also bei mir ist das ca. ja ein bisschen höheres Grundlagentraining. Und da wird der Darm schon um 60-70% weniger versorgt mit Blut.
Krass.
Und natürlich, umso höher die Belastung, geht das Richtung Null. Und wenn ich natürlich hier eine Änderung der Durchblutungsleistung habe, dann muss ich immer verstehen, was ist Durchblutung? Durchblutung ist einerseits, das ist allen klar, Versorgung mit Energie, das heißt Nährstoffe und vor allem auch Sauerstoff, aber es ist auch Kühlung. Das heißt, wir haben ein Kühlungssystem, das auch schon abnimmt. Dann kommt es auch wieder physiologisch durch den Bewegungsprozess auch schon wieder zu einer Erhöhung der Körperkerntemperatur und zusätzlich zu weniger Kühlung. Das heißt, wir haben hier auch schon natürlich quasi eine andere Körperkerntemperatur, also eine erhöhte. Mhm. Und das führt vor allem im Gastrointestinaltrakt dazu, dass wir auch eine Veränderung des pH-Werts haben. Wenn sich der pH-Wert ändert, dann ändert sich immer die Enzymaktivität. Und wir brauchen Enzyme, um resorbieren zu können. Und um natürlich eine Leistungsfähigkeit eines Darms aufrechtzuerhalten, braucht es einfach all diese Komponenten. Das heißt, die Nährstoffe, die Kühlung und so weiter. Und deswegen kommt es dann zu einer verzögerten Leistungsfähigkeit. Das heißt, die Magenpassage wird verlangsamt, es bleibt länger liegen. Und im schlimmsten Fall kommt es zu einer absoluten Minderversorgung. Und dann kann es zum Beispiel auch zu zellulären Zerstörungen führen. Im englischsprachigen Raum nennt man das immer Runner's Colitis, dass man wirklich auch blutigen Stuhl zum Beispiel nach einem Marathon hat. Das kommt sehr häufig vor oder es kommt wirklich vor. Und das ist quasi dieser Umverteilung des Blutflusses geschuldet. Und wenn das natürlich sehr häufig vorkommt, wie das natürlich auch, wenn ich mich auf einen Halbmarathon oder Marathon oder auch nur einen 5-Kilometer-Lauf vorbereite, natürlich der Fall ist, dann habe ich irgendwann auch Veränderungen. Das ist das eine. Und das zweite ist der oxidative Stress. Das heißt, auch wieder ganz physiologisch in unserem Energiebereitstellungsprozess, in der Atmungskette, wird ja quasi Glucose in ATP durch viele verschiedene biochemische Prozesse umgewandelt und dabei entstehen freie Radikale. Und grundsätzlich federt der Körper das auch wieder ab mit genügend Antioxidantien, wir kennen das, aber dann kommt es einfach durch diese Aufkumulation an Oxidantien, also die freien Radikale, auch wieder zu einem quasi zu einer Schieflage, die wiederum natürlich auch zelluläre Schäden wieder verursacht. Wir haben da quasi eine Lipidoxidation, wir haben eine Proteinoxidation und das ist natürlich auch wiederum negativ behaftet. Und das dritte ist, dass durch die körperliche Beanspruchung natürlich auch vermehrt Katecholamine, also Stresshormone, ausgeschüttet werden. Und jetzt muss man sich vorstellen, haben wir zum Beispiel im Darm Bakterien, die davon profitieren. Das heißt, die haben Rezeptoren in Oberflächen und die ernähren sich quasi, also die kriegen Energie von Noradrenalin zum Beispiel. Und das wiederum sind aber blöderweise Bakterien, von denen wir nicht so viele haben wollen. Das heißt, das sind eher die, die wir nicht so hoch füttern wollen. Und deswegen, egal welcher Stress, führt immer dazu, dass sich unser Mikrobiom verändert. Also nicht nur der körperliche, sondern auch zum Beispiel psychischer Stress. Aufgrund dessen, dass wir hier zum Beispiel eben solche funktionellen Mechanismen haben, die oft gar nicht bedacht werden. Und dann kommt es langfristig immer auch zu Problemen.
Ja, ja, krass. Ich meine, ein großes Learning für mich war jetzt auf jeden Fall schon, dass das ab so sehr geringen Umfängen eigentlich theoretisch schon passiert, ne? Dass das nicht nur SpitzensportlerInnen betrifft, sondern eigentlich, ja, also jede Läuferin auch von nebenan sozusagen.
Genau, ja, absolut.
So ein bisschen.
Absolut. Und die meisten merken das ja auch, gerade wenn sie mit Lauftraining, regelmäßigen Lauftraining beginnen. Also, dass es irgendwie einen Einfluss auf ihre Verdauungsleistung hat. Also entweder, dass es mal zwickt, dass man ganz schnell nach einem Lauf auf den Topf muss oder solche Dinge. Das sind ja alles diese Mechanismen, die daran beteiligt sind. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht unser Nervensystem vergessen. Also Sympathikus, Parasympathikus und vor allem auch der Vagusnerv, der hier auch einen ganz großen Einfluss hat. Und also es ist ein komplexes System, aber für mich und auch aus meinem Verständnis heraus hat der Darm eben hier eine ganz zentrale Rolle.
Ja, verrückt irgendwie. Gleichzeitig frage ich mich natürlich, warum oder was gibt es da noch so für ausschlaggebende Punkte, die dann wirklich zu schwerwiegendereren Problemen, sage ich mal, führen? Ne? Weil wenn so viele, also wenn eigentlich quasi alle LäuferInnen zumindest mal Zusatzbelastungen auf ihren Darm ausüben, warum können manche Leute damit wunderbar durchs Leben gehen sozusagen und haben am Ende nicht Leaky Gut oder irgendwelche anderen Probleme, sondern merken davon, ja, vielleicht, dass sie mal vermehrt dann irgendwie wie du sagtest, auf den Pott rennen müssen nach dem Lauf. Das ist ja noch was man, sage ich mal, gut wegstecken kann.
Auf alle Fälle. Na, grundsätzlich ist es natürlich so, unser Körper hat ein hohes Maß an Regulationsfähigkeit. Das heißt, er versucht ja immer ins Gleichgewicht zu kommen. Mhm. Und umso besser das Gesamtsystem per se aufgestellt ist, das heißt, umso besser mein Gesamtgesundheitsstatus ist, meine psychische Gesundheit, ich einen regelmäßigen Alltag leben kann, ausreichend schlafe, nicht zu viele Sorgen und Stress habe, gesund, ausgeglichen, individuell bedarfsgerecht mich ernähre und so weiter, dann habe ich natürlich schon viele Faktoren, die positiv quasi ein stabiles Fundament bilden. Mhm. Aber jetzt denkt jeder an seinen Alltag oder ganz viele fühlen sich jetzt vielleicht angesprochen und denken, boah, ja, also manchmal ist schon stressig und so gesund ernähren kann ich mich leider auch nicht immer, weil Zeit fehlt oder vielleicht auch oft auch das Wissen und so weiter. Und dann hat man natürlich auch schon hier sehr viele Negativzusatzfaktoren, die hier aber auch hineinspielen. Und das Problem jetzt mit dem Darm ist, dass es nicht unbedingt an darmspezifischen Symptomen festzumachen ist. Das heißt, das muss nicht Bauchweh sein, das muss keine Verdauungsbeschwerde sein, sondern das können ganz unterschiedliche Dinge sein, zum Beispiel Infektanfälligkeit. Infektanfälligkeit der oberen Atemwege ist über einen ganz wesentlichen Prozess im Darm lokalisiert. Die meisten Immunzellen sitzen in unserem Darm und sind abhängig davon, wie unser Mikrobiom aufgestellt ist. Ja. Das heißt, das sind oft Dinge, die man gar nicht mit dem Darm in Verbindung bringt. Und da aus meiner Erfahrung natürlich landen Menschen dann immer bei mir, wenn sie schon irgendwelche Fragestellungen haben, die nicht beantwortet werden konnten. Aber wir sehen, dass eigentlich fast alle irgendwelche Veränderungen entweder am Mikrobiom oder an zellulären Strukturen haben, das heißt Entzündungsparameter hochreguliert oder eben auch schon wirklich ein Leaky Gut. Mhm. Und deswegen, also natürlich, umso besser mein Gesamtgesundheitssystem ist und ich auch sehr achtsam damit umgehe. Regeneration ist ein wesentlicher Faktor meiner Meinung nach. Weniger ist mehr, auch im Training ist auch ganz wesentlich. Wir sind eigentlich alle immer dazu geneigt, gerade die ambitionierten Freizeitsportler zu viel zu machen.
Das stimmt.
Und deswegen, das ist immer meine Empfehlung, lieber quasi ein bisschen weniger trainieren und dafür besser regenerieren. Das fällt den meisten viel, viel schwerer, als wenn du ihnen sagst, mach noch 2 Einheiten in der Woche mehr.
Das ist wirklich so, leider.
Ja, leider, ja.
Aber gut, das auch noch mal aus deinem Mund zu hören, ja. Du hast jetzt angesprochen, dass die Symptome manchmal sehr diffus sind und nicht unbedingt nach Magen, Darm oder so sich anfühlen. Hast am Anfang auch gesagt, dass es teilweise das Mikrobiom auf jeden Fall auch was mit der mentalen, zumindest dem mentalen Wohlbefinden macht. Also könnten solche Symptome sich auch auf der Ebene äußern?
Ja, auf alle Fälle. Also wir sprechen ja vom Darm aus gesehen immer von Achsensystemen, also zum Beispiel die Darm-Hirn-Achse, die Darm-Leber-Achse, aber auch die Darm-Muskel-Achse. Und wenn wir jetzt auf die Darm-Hirn-Achse schauen, dann sprechen wir natürlich von unserer Psyche auch in sehr ausgeprägter Form. Das heißt, einerseits wissen wir, dass eine Veränderung des Leaky Guts auch Neuroinflammation auslösen kann. Das heißt wirklich Entzündungsprozesse an der Mikroglia im Gehirn, was wir dann bei Alzheimer-Patienten und so weiter sehen. Aber natürlich auch, wenn es wirklich um psychische Probleme geht. Das heißt Stimmungsschwankungen, Schlafprobleme, ganz, ganz wesentlich. Also ich würde bei Schlafproblemen immer als erstes mal in den Darm schauen. Aber natürlich auch gerade bei Athleten so dieser Biss, also quasi die Leistungsbereitschaft aus dem Kopf heraus. Also wirklich das Letzte geben zu können. Man merkt das auch, man hat manchmal Phasen, wo da hat man das Gefühl, auch wenn der Körper schon schwächelt, der Kopf macht's. Also der sagt dann noch, gib alles und es geht. Und manchmal fehlt das. Also auch so dieses der Zweifel, die Unsicherheit. Das ist alles ganz stark auch mit unserem Darmmikrobiom assoziiert, weil wir müssen uns vorstellen, wir haben eigentlich mehr Nervenenden im Darm als im zentralen Nervensystem. Und das ist zwar eine bidirektionale Verbindung, aber wir bekommen mehr Informationen aus dem Darm ins Gehirn als umgekehrt.
Wow, okay, krass. Ja, ich finde das so faszinierend. Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt, was die Forschung da in den nächsten Jahren, kann ich mir vorstellen,
ob
das ergeben wird. Ja.
Ich versuche meinen Teil dazu beizutragen und hoffe, dass wir da viele Erkenntnisse publizieren können.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast jetzt angesprochen, du hattest selber Leaky Gut. Das scheint ja so ein bisschen, ja, das ist so eins der Worst Case dann zu sein, was dann passieren kann in dieser langen Kette an Belastungen, die auf den Körper, auf den Darm einwirken und dann, wenn man nicht rechtzeitig einschreitet, dann kann das dazu kommen. Vielleicht kannst du uns da gerne noch mal ein bisschen mitnehmen. Vielleicht erstmal generell, was denkst du, wie verbreitet ist das? Was ist es eigentlich ganz genau?
Also, nachdem ich ja primär therapeutisch mit Athleten, vor allem im Ausdauersport arbeite, und hier sicher im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, in den letzten 2 bis 3 Jahren die meisten Mikrobiomanalysen am Tisch hatte, also da wirklich auch viel Diagnostik mache, kann ich wirklich sagen, dass 80% der Menschen, die bei mir reinkommen, irgendeine Veränderung haben. Das heißt, Leaky Gut ist wirklich stark verbreitet. Nicht nur im Ausdauersport. Ich arbeite zum Beispiel auch ganz viel mit Wintersportlern, also egal ob Skifahren oder Langlaufen, Biathlon und so weiter. Also das ist ein großes Thema. Für mich persönlich hat sich zum Beispiel auch nicht durch primär darmspezifische Probleme geäußert, sondern Infektanfälligkeit und hier vor allem, ich hatte immer Nasennebenhöhlenentzündungen. Das heißt, das war bei mir primär das Problem. Und dann im klassischen Fall war es dann natürlich so, dass immer auch über Antibiotika am Anfang therapiert wurde, leider. Und wir wissen ja, dass quasi ein Antibiotikum ist ja ein Kahlschlag des Mikrobioms. Das heißt, radiert auch natürlich die vielen guten Bakterien aus. Ich war da zwar schon gewahr und habe versucht, das auch abzuwenden, also in Diskussionen mit meinen Ärzten. Aber muss auch dazu sagen, und das weiß auch jeder, wenn der Leidensdruck so hoch ist, dann macht man dann irgendwann auch alles. Also ich hatte einfach unfassbare Zahnschmerzen. Also bei mir war also einfach die Nasennebenhöhlen ganz, ganz arg bei mir auch Zahnschmerzen ausgelöst. Jeder, der Zahnschmerzen kennt, weiß, da kann man nicht schlafen, da kann man nicht denken, da hat man irgendwann Kopfweh und alle anderen. Und das war über Wochen. Also das war dann quasi etwas, das über Wochen war. Und so war dann für mich wirklich, wirklich erlösend, als mir eben eine befreundete Ärztin den Zusammenhang zwischen Darm und der Nasenschleimhaut quasi mal erklärt hat. Okay. Und das war ein Aha-Erlebnis. Und dann hat sie gemeint, probier es mal mit Probiotikern, also lebensfähigen Bakterien, die du wirklich schluckst, also die dann im Darm ihre Wirkung ausüben. Aber symptomhaft dann quasi auch in der Nasenschleimhaut natürlich einen Mechanismus verursachen oder eben das Symptom, in dem Fall den Schmerz, auch die Entzündung und so weiter reduzieren.
Mhm, ja. Ja, das ist natürlich, was du jetzt aufgezählt hast, ja, dass da jetzt vielleicht für den Laien oder die Laien nicht wirklich sofort der Darm im Kopf ist, ist ja auch total verständlich. Würdest du sagen, deswegen ist eine Diagnose vielleicht auch so schwer? Ich habe ja tatsächlich recherchiert und soweit ich weiß, ist auch Leaky Gut-Syndrom noch gar keine eingetragene Krankheit, ne?
Ja, also wir sprechen ja in vielen Fällen immer noch von einem Reizdarm. Also Reizdarm ist Gott sei Dank mittlerweile auch schon jetzt in den Leitlinien und es gibt ganz viele Ausschlusskriterien. Also ich denke da zum Beispiel nur an die Dünndarmfehlbesiedelung zum Beispiel. Wir müssen mittlerweile laut Leitlinien eine Fehlbesiedelung des Dünndarms, also wenn im Dünndarm Bakterien sind, die dort nicht hingehören, also zum Beispiel aus dem Mund oder aus dem Dickdarm, dann müssen wir das diagnostizieren. Das kann man über einen Atemgastest machen. Und erst wenn wir das ausschließen können, können wir wieder weiter auf den Reizdarm schauen. Sonst ist es eine sogenannte SIBO, also eine Dünndarmfehlbesiedelung und so weiter. Also da hat sich ja viel getan, weil ich kann mich erinnern, so vor 10, 15 Jahren, ja, jeder hatte Reizdarm, was quasi nicht dingfest zu machen war, also was irgendwie bei einer Koloskopie kommt nichts raus und oder man wurde so in die psychische Ecke gestellt, ja, Darm, Psyche. Aber das ist in vielen Fällen nicht so und wir müssen auch mit Intoleranzen ganz vorsichtig umgehen, weil nur weil eine Intoleranz nicht primär quasi diagnostiziert wurde oder werden kann, heißt das nicht, dass ich nicht eine Unverträglichkeit entwickelt habe, weil ich erkläre es immer gern am Beispiel von der Laktoseunverträglichkeit. Ganz viele beobachten auch in harten Trainingsblöcken oder auch, wenn sie sehr viel Stress haben, dass sie auf einmal ihren Kaffee Latte nicht mehr so gut vertragen. Dass sie einfach Blähungen verursacht, nicht tragisch schlimm, aber vielleicht ein bisschen Durchfall oder einfach Unwohlsein. Ja. Und das ist relativ einfach zu erklären. Wir brauchen, um Milchzucker, also Laktose aufzuspalten, Laktase. Laktase ist ein Enzym, das ein sogenanntes Bürstensaumenzym ist. Also wird aus dem Bürstensaum, das ist so der Übergang von Darmschleimhaut und Mikrovilli, also die oberste, quasi die Härchen auf dem Darmepithel, sezerniert. Das heißt, das wird dort rausgeschossen. Und wenn ich genug Laktase zur Verfügung habe, also es sind die Scheren, die quasi diesen Milchzucker auseinanderteilen, dann kann ich das gut verstoffwechseln, dann kann ich es resorbieren. Wenn ich aber zu wenig habe, weil ich zum Beispiel hier eine Entzündung habe, also eine Darmschleimhautentzündung, dann kann das der Körper einfach in ausreichender Form nicht. Es wird nicht quasi sofort klar sein, warum das so ist. Aber in vielen Fällen ist es natürlich so, wenn ich eine Veränderung am Mikrobiom habe, dann kommt es oft zu auch entzündlichen Veränderungen an der Darmschleimhaut und dann ist zum Beispiel auch einfach zu wenig Enzymaktivität oder einfach die Anzahl an Enzymen zu wenig, dass sich das resorbieren kann. Und dann ist es natürlich primär mal clever, wenn man die Laktose aus seiner Basisernährung rauslässt, aber viel wichtiger ist eigentlich mal auf Ursachenforschung zu gehen, warum kann ich es nicht mehr vertragen, wenn zum Beispiel ein Entzündungsprozess an der Darmschleimhaut vorhanden ist, dann ist es auch ganz wichtig, dort anzusetzen, damit der Körper wieder die Fähigkeit hat, Laktose ganz normal zu verstoffwechseln.
Ja, super spannend, was dann da doch alles irgendwie mit reinzählen kann. Man denkt ja jetzt wahrscheinlich nicht so groß nach, wenn man halt vielleicht auch nicht so der große Milchtrinker ist im Alltag.
Genau.
Kann man sowas ja schnell mal weglassen dann in der Vorbereitungszeit oder nach dem Wettkampf.
Auf alle Fälle.
Aber ja, spannend, was das, ja, was die Ursache alles sein kann, ne?
Ja.
Ja, vielleicht nochmal, bevor wir ein bisschen in die Behandlungsmöglichkeiten auch gehen, bei welchen Symptomen würdest du denn jetzt zum Beispiel unseren ZuhörerInnen raten, da mal tiefer in die Thematik reinzugucken? Weil dadurch, dass das so diffus ist, kann ich mir vorstellen, dass die jetzt vielleicht auch schon Panik schieben und denken, wie alles daran zu festmachen.
Das Wichtigste ist, dass wir entspannt bleiben. Also das ist mal ganz, ganz, ganz wesentlich. Also eben auch dieser permanente die hohe Aktivität des Sympathikus ist für unser Mikrobiom auch nicht dienlich. Aber natürlich, alles, was sich mit Verdauungsleistung in Verbindung bringen lässt, das heißt Blähungen, wechselnder Stuhlgang, sehr übel riechende Gase, überhaupt sehr übel riechender Stuhl und so weiter, das ist schon natürlich, da sollte man schon hinschauen. Also Stuhlmanagement, also ich spreche mit meinen Patienten natürlich auch immer viel über den Stuhlgang, das ist für, ist irgendwie für mich völlig normal, aber für viele eigentlich nicht so. Und man sollte sich aber viel mehr mit solchen Dingen beschäftigen, weil die natürlich einen guten Rückschluss geben. Wenn sich hier auch ganz stark etwas verändert, auf einmal, und man weiß eigentlich gar nicht, also zum Beispiel, dass man eigentlich immer ganz normal einmal am Tag auf die Toilette ging, war alles wunderbar schmerzlos und unproblematisch, sagen wir mal so. Und auf einmal verändert sich ganz stark was. Also man hat zum Beispiel wechselnde Konsistenzen, wechselnde Farbe, Aussehen und so weiter. Also das ist schon immer ein Hinblick. Oder sollte man mal drauf schauen, ob sich hier vielleicht auch was am Mikrobiom verändert hat. Und dann, weil du vorher auch schon gemeint hast, ja, wie kann sich das jetzt sonst noch äußern? Also gerade bei so Dingen wie auch Stimmungsschwankungen, Depressionen, chronische Müdigkeit, Schlafstörungen bin ich immer ganz stark auch beim Darm. Dann in weiterer Folge, also wenn man das so quasi ein bisschen in ein Pyramidensystem packt, sind natürlich auch Dinge wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Migräne, hormonelles Ungleichgewicht, also alles, was damit auch in Verbindung steht, würde ich mal aufs Mikrobiom schauen. Mhm. Und dann haben wir auch noch einen großen Block, zum Beispiel alles, was Haut betrifft, aber auch Gelenke, Muskeln und in vielen Fällen, und das ist dann so auch ein ganz wesentlicher Punkt, sind Autoimmunerkrankungen, wo wir ganz stark auch Zusammenhänge mit einer Veränderung am Darmmikrobiom erkennen können.
Stimmt, ja, das habe ich auch schon oft gehört, dass das dann oft zusammenhängt. Okay. Ja, nehmen wir mal an, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass es sich um Leaky Gut handelt. Mhm. Was für Behandlungsmöglichkeiten haben wir denn dann überhaupt? Was hast du zum Beispiel gemacht?
Also im ersten Schritt ist es natürlich so, ich bin immer ein Freund von Messungen, das heißt eine Diagnostik. Mhm. Natürlich ist das immer eine Momentaufnahme, aber wir haben da ein paar sehr, sehr wesentliche Parameter, die einen guten Rückschluss geben auf ein Leaky Gut. Das ist einerseits für mich ein Alpha-1-Antitrypsin, aber auch ein Zonulin in Kombination gemessen, dann ein paar Entzündungsparameter, dann aber auch enzymatische Leistungen. Das heißt, das messe ich alles mal aus einer Stuhldiagnostik. Das heißt, der Patient schickt ins Labor eine Stuhlprobe und dann gibt es eine Auswertung. Das hat jetzt noch nicht viel mit Mikrobiom quasi zu tun. Mhm. Also das sind klassische Entzündungsparameter, das sind Akutphaseproteine. Und in Zuge dessen lasse ich aber auch ganz gern ein Basismikrobiom machen. Das heißt, ich schaue mir funktionelle Gruppen an, welche Bakterien sind vielleicht zu wenig vorhanden. In den meisten Fällen ist es nämlich sogar so, dass wir nicht von den Bösen unglaublich viele haben, sondern dass uns die Guten fehlen.
Aha.
Also die, wir nennen die Leitkeimstämme, also diese wesentlichen Bakterien, die für ein intaktes Mikrobiom auch zuständig sind, also die Grundpfeiler sozusagen. Und wenn ich all diese Parameter dann mir sehr genau anschaue, also so eine Mikrobiomanalyse zu interpretieren, bedarf auch Zeit und auch Ruhe, dass man sich wirklich die Korrelationen auch ansieht. Und dann natürlich auch mit einem Gespräch des Patienten oder in einem Gespräch, um bestimmte Symptome auch abzuklären, dann habe ich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, dann auch das ideale Therapiekonzept zu erstellen.
Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich nicht jede Hausarztpraxis um die Ecke macht, ne? Also hat man dann wahrscheinlich auch begrenzte, aber auch Anlaufstellen, oder?
Ja, also stimmt, gebe ich dir recht. Und ich arbeite zum Beispiel sehr viel mit Kollegen zusammen aus der Ärzteschaft, also Internisten, Gastroenterologen, weil hier natürlich Mikrobiologie im Spiel ist und wenn man damit nicht tagtäglich zu tun hat, ist das oft sehr schwierig zu interpretieren. Aber mittlerweile haben sich doch immer mehr Therapeuten auch darauf spezialisiert, Gott sei Dank. Ja. Und also sonst bitte auch gerne direkt bei mir melden, kann man auch versuchen, den Therapeuten der Wahl in der Nähe zu finden. Mhm. Oder sonst bieten wir über das Institut Allergosan in Österreich das eigentlich auch an. Und das ist mittlerweile auch schon sehr unkompliziert, weil für diese Art der Diagnostik brauche ich den Patienten nicht unbedingt bei mir in der Praxis, sondern wir machen sehr viel digital und die Stuhlprobe muss er sowieso bei sich zu Hause abfüllen und ins Labor schicken.
Okay, ja, spannend. Okay. Na gut, was war dann nach der Feststellung sozusagen, was wäre dann so der erste Schritt in die Behandlungsrichtung?
Ja, natürlich muss man dann immer ein bisschen die Ursachenforschung angehen. Also was war der auslösende Faktor, der zum Beispiel zu einer Veränderung in der Zusammensetzung der Bakterien geführt hat? Da kann es natürlich auch sein, dass es was ganz Simples ist, dass man so zum Beispiel sagt, ja, ich habe vor 4 Monaten ein Antibiotikum genommen und ja, erst jetzt macht sich das bemerkbar. Das ist natürlich dann auch im Gespräch abzuklären. Bei den Athleten ist es natürlich sehr häufig dieses sogenannte belastungsindizierte Leaky Gut. Das heißt, einfach in hohen Belastungsphasen. Da muss man natürlich schauen, wie ist die Basisernährung? Wie ernährt sich der Athlet in seinem Alltag? Gibt es bestimmte Sportnahrungsmittel, die er zu sich nimmt, die vielleicht problemhaft sind? Weil da muss man natürlich auch hinschauen. Gerade im Ausdauersport nehmen wir dann doch relativ häufig zum Beispiel Gels oder Elektrolytgetränke mit Kohlenhydraten zu uns. Und da muss man wirklich auf eine hohe Qualität achten, weil das natürlich grundsätzlich der Energiebereitstellung dient, aber ich muss es resorbieren können und es muss in die Oxidation einfließen. Also quasi es muss oxidiert werden. Das Erste, es muss resorbiert werden. Der Darm muss die Fähigkeit haben, es zu resorbieren und dann muss es oxidiert werden, damit es überhaupt quasi Verstoffwechsel oder zur Energiebereitstellung dient. Das heißt, hier klärt man dann ab, was wird verwendet, gibt es sonst Grunderkrankungen und dann wird wirklich darauf abgestimmt, ein Therapiekonzept erstellt, wo man wirklich schaut, dass die quasi das Mikrobiom sich einmal stabilisiert. Das kann man einerseits natürlich wieder über die Gabe von Multispezies-Probiotika machen, die ganz spezifisch dann eben auf diesen Fall abgestimmt sind. Das ist auch wesentlich. Probiotikum ist nicht gleich Probiotikum. Das sind lebensfähige Bakterien, wo jeder einzelne Stamm, wenn er medizinisch relevant ist, das heißt, wenn er eine Studienlage hat, wenn er wirklich hochqualitativ ist, auch einen eigenen Wirkmechanismus im Darm ausübt. Und deswegen ist es auch so wichtig, da auf hochqualitative Probiotika zurückzugreifen, die wirklich auch eine klinische Evidenz haben.
Ja, ja, wenn und wir dann, nochmal kurz, ganz kurz bei den Probiotika bleiben, weil das natürlich auch bestimmt zu vielen Fragen führt. Genau, du meintest jetzt, man muss dann quasi besonders auf die, ne, also auf die Qualität natürlich achten. Sollte man dann auch nicht einfach so einnehmen oder sollte man das dann lieber unter Absprache mit Ärztinnen oder so versuchen?
Ja, also ich bin grundsätzlich natürlich immer ein Freund von einem therapeutischen Konzept. Das heißt, dass man einfach mal, wenn wirklich viele Symptome und Probleme bestehen, da wirklich ein Konzept erstellt. Wenn ich jetzt sage, ja, ich würde es gerne mal ausprobieren, mal schauen, ob das bei mir zielführend ist, kann man das auch machen. Dann ist es für mich aber ganz, ganz wichtig, eben diese Qualitätsaspekte zu berücksichtigen.
Okay.
Wir können heute um ein paar Euro im Drogeriemarkt ein Probiotikum oder zumindest etwas kaufen, wo Probiotikum draufsteht. Da steht dann drauf Lactobacillen oder Bifidobakterien. Aber das ist absolut zu wenig. Das hat nichts mit Qualität zu tun. Also für mich ist ein hochqualitatives Probiotikum in den meisten Fällen Multispezies. Das heißt, sind mehrere Bakterienstämme. Diese Stämme haben dann auch besondere Namen, die sind da meistens sehr lang, da steht dann irgendwas drauf von zum Beispiel Lactobacillus casei W35. Das ist ganz wichtig, weil nur dieser komplexe Name hat auch dann, das wurde ja vergeben von irgendwelchen Wissenschaftlern, die sich auch mit genau diesem Stamm beschäftigt haben. Das heißt, da gibt's dann auch eine Studienlage dazu und das ist wichtig, weil Lactobacillen gibt's ganz, ganz, ganz viele. Aber das ist so unspezifisch wie der Herr Huber. Also vom Herrn Huber gibt's, wenn man ins Telefonbuch schaut, auch unglaublich viele. Aber das ist eben wesentlich, dass wir da auf Qualität achten. Und aus meinem Verständnis heraus ist es immer noch so, wenn wir über lebensfähige Bakterien sprechen, also wirklich, wenn das Bakterium lebensfähig in den Körper rückgeführt werden soll, dann kann es auch nicht in einer Kapsel funktionieren.
Okay.
Dann muss es außerhalb vom Körper rehydriert werden, das heißt im Wasser aufgelöst. Dann haben wir eine hohe Aktivität. Ansonsten habe ich ja eine Kapsel, die dann Magensäure- und Gallensaftresistent ist. Die geht dann im Dünndarm auf. Aber die sind ja immer noch gefriergetrocknet, diese Bakterien. Das heißt, dass die dort im Dünndarm ein ideales Substrat finden, um reaktiviert zu werden, ist äußerst gering. Deswegen wieder, wenn es außerhalb vom Körper rehydriert wird, also in Wasser aufgelöst, dann ist es ganz entscheidend, dass diese Stämme, die da verwendet werden, auch Magensäure- und Gallensaftresistent sind. Das heißt, dass die diese Passage überleben. Und das ist auch wieder ein Qualitätskriterium. Deswegen, also da gibt es natürlich unterschiedliche Aspekte. Aber für mich ist das so ein wesentlicher Punkt, das auch zu erklären. Ja. Weil in meiner Arbeit sehe ich natürlich sehr häufig, dass dann auch Patienten kommen und sagen, ja, Probiotika haben sie schon probiert, nutzt nichts. Und dann fragt man mal, ja, was hast du denn? Ja, ich war beim Müller oder beim DM und habe mir da halt was gekauft. Und dann ist das natürlich sehr schwierig, da auch nochmal eine Compliance zu erzielen und das zu erklären, dass da ein großer Unterschied ist. Deswegen ist mir dieser Qualitätsaspekt so wichtig.
Ja, danke, dass du es an der Stelle klargestellt hast.
Bitte. Also das ist quasi dann so, dass das Probiotikum, das in vielen Fällen natürlich hilfreich ist. Und dann haben wir aber auch natürlich noch bestimmte Mikronährstoffe, die sehr, sehr förderlich für die Darmgesundheit, für eine Regeneration der Darmschleimhaut oder auch des Darmepithels sind. Also ich denke da nur an die Aminosäure Glutamin, ganz, ganz entscheidend. Dann haben wir aber auch Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe. Wir haben Vitamine, die sehr dienlich sind, B-Vitamine, Zink. Also das sind sehr viele Mikronährstoffe, die wir gerne einsetzen. Und was halt auch wichtig ist, ich muss mal schauen, ja, wie ist die Basisernährung, wie kann ich auch die Bakterien, die ich jetzt zum Beispiel über ein Probiotikum in ins System bringe, auch dort langfristig anzusiedeln, also die guten. Und die brauchen ja das ideale Futter. Und das sind Präbiotika, das heißt, das sind Ballaststoffe. Also ich muss mal abklären, wie ist die Ballaststoffdeckung des Patienten. Also wir sprechen ja mindestens 30 Gramm pro Tag. Das ist für viele echt gar nicht so einfach, das unterzubringen, weil Ballaststoffe sind natürlich schwer verdaulich. Und wenn wir jetzt schon vielleicht Symptome haben oder Probleme haben, dann werde ich natürlich nicht sehr viele schwer verdauliche Dinge
essen.
Und da muss man dann auch schauen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel über Akazienfaser zu arbeiten, das auch wieder quasi ein bisschen einfacher, die Ballaststoffzufuhr zu erhöhen und so weiter. Beispiel Flohsamen wird immer erwähnt. Das ist für mich nicht das ideale Mittel der Wahl, wenn ich den Ballaststoffkonsum erhöhen möchte, weil es ist eigentlich zu einem sehr hohen Bestandteil nicht fermentierbar. Das heißt, unsere Bakterien profitieren eigentlich nicht davon. So. Ich kann mein Stuhlvolumen erhöhen. Das kann ich, deswegen ist auch der Stuhlgang erleichtert. Wenn ich genug trinke, ist auch wesentlich, weil es quält ja. Aber es ist zum Beispiel zu großen Teilen ein sogenanntes nicht fermentierbares Ballaststoff. Und das dient eigentlich jetzt den guten Bakterien primär nicht. Wir haben natürlich einen sekundären Effekt, weil wenn ein Stuhlgang auf quasi regelmäßig ist, hat das auch einen positiven Effekt auf unser Mikrobiom. Aber unsere Bakterien profitieren vom Flohsamenschall nicht ideal. Da gibt es andere Dinge, wie zum Beispiel Pektin. Also Apfelpektin ist zum Beispiel, lieben unsere guten Bakterien. Oder auch eben Inulin oder Akazienfaser. Beim Inulin muss man wieder ein bisschen aufpassen, weil es kann dazu führen, dass man vermehrt Problemungen hat und so weiter. Also da auch wieder sehr spezifisch abgestimmt. Aber ich höre ganz oft, ja, ich nehme eh Flohsamenschalen. Und deswegen habe ich es jetzt erwähnt.
Stimmt, das hört man wirklich häufig, ja. So als Nonplusultra wird das gehandhabt, ja. Ja, vielleicht können wir da auch gerne dann direkt so ein bisschen reingehen in, wie so darmfreundliche Ernährung noch so aussehen kann. Also egal, ob man jetzt schon leider im Ernstfall Leaky Gut hat oder vielleicht auch einfach präventiv arbeiten möchte. Mhm. Du hast ja jetzt fermentierte Nahrung angesprochen. Mhm. Warum vielleicht erstmal ist das so gut? Und zweitens, was wären denn gute fermentierte Produkte für unseren Darm?
Also bei den fermentierten Dingen ist es natürlich so, dass wir hier eigentlich eine ideale Möglichkeit haben, gute Dinge in unser System zu bringen, die unser Mikrobiom liebt, wo wir unser Immunsystem auch stärken können, genau über diesen Effekt. Und fermentierte Lebensmittel bitte im Idealfall selber machen, weil das Sauerkraut, das wir im Päckchen kaufen, ist ultra hoch erhitzt. Mhm. Das heißt, da lebt schon wieder nicht mehr viel. Das heißt, ich müsste das selber machen. Ich kann Kimchi wunderbar selber machen. Ja, ist super, schmeckt gut, macht ja auch nicht viel Arbeit, macht sogar viel Spaß.
Stimmt.
Auch zum Beispiel Kombucha, also sich so einen Scooby zuzulegen, dann wirklich Kombucha auch selber herzustellen, oder auch natürlich irgendwelche eingelegten Pickles und so weiter. Also da gibt's ja ganz viele Rezepte, um diese fermentierten Lebensmittel in die Basisernährung mit zu integrieren. Dann sind's natürlich primär die Ballaststoffe. Das heißt, also ballaststoffreiche Grundnahrungsmittel wären eigentlich sehr hilfreich. Also ich denke da zum Beispiel an Vollkornprodukte wie Hafer. Mhm. Ein Porridge ist eine wunderbare Möglichkeit. Da habe ich auch schon über diesen Einweichungsprozess eine leichtere Verdaubarkeit. Quinoa, brauner Reis, aber auch Hülsenfrüchte, also Linsen, Bohnen, Gemüse, die sehr ballaststoffreich sind, wären zum Beispiel Wurzelgemüse. Bei den Nüssen und bei den Samen habe ich einen relativen Anteil an Ballaststoffen. Das heißt, das wären so Dinge, die ich in meine Basisernährung mit integrieren würde. Beim Obst bin ich immer ein bisschen vorsichtig, also nicht zu viel Obst wegen dem Fruchtzucker, also der Fructose, aber zum Beispiel Beeren. Beeren wären ideal, also alles an Beerenfrüchten, weil sie diese ganz tollen sekundären Pflanzenstoffe haben, also und relativ wenig Fructose. Mhm. Bei den fermentierten Lebensmitteln fällt mir zum Beispiel auch noch ein, Kefir ist sowas, oder auch Miso wird ja auch gern verwendet, also das wäre wunderbar. Und dann haben wir natürlich auch noch bestimmte präbiotische Ballaststoffe, die zusätzlich zum Beispiel in Zwiebel oder in Lauch sind oder auch im Spargel. Dann haben wir Chicorée, das wäre ideal. Topinambur fällt mir ein, Artischocke. Mhm. Und als wesentlichen Block für mich sind immer auch die Fette. Und hier vor allem die ungesättigten Fettsäuren, insbesondere die Omega-3-Fettsäuren, haben eine hohe antioxidative Kapazität und antiinflammatorische. Das heißt, hier haben wir wirklich so einen Schutzfaktor, was Entzündungen betrifft. Und auch ganz wichtig für unser Mikrobiom. Das heißt, fetter Fisch, also dieser Kaltwasserfisch, wie zum Beispiel Lachs, Makrelen, aber auch wieder die Leinsamen. Also Leinsamen wären ideal auch als Öl. Also Leinsamen bitte sehr gerne integrieren. Walnüsse, Olivenöl ist zwar Omega-9, aber auch über die Polyphenole, wieder diese sekundären Pflanzenstoffe, ganz, ganz wertvoll. Avocados, ich weiß, da gibt es dann auch immer wieder Kritik wegen dem, quasi, wo wachsen Avocados und so weiter, aber grundsätzlich gute Fette. Und eben diese polyphenolreichen Lebensmittel wie Beeren und da eben diese Blaubeeren, Himbeeren und so weiter, aber auch zum Beispiel jetzt die Naschkatzen freuen sich jetzt vielleicht, dunkle Schokolade hat einen hohen Polyphenolanteil und da muss es aber mindestens 80% Kakaoanteil haben.
Ah ja.
Nüsse und auch wieder Samen. Grüner Tee zum Beispiel ist auch sehr polyphenolreich. Also da gibt es durchaus wunderbare Dinge, die wir in die Basisernährung integrieren können, zu vermeiden. Und das ist eigentlich fast wesentlicher in meinem Verständnis, sind verarbeitete Lebensmittel. Also umso stärker verarbeitete Lebensmittel sind, also haltbar gemacht oder sehr stark geschmacksverändert, Weichmacher und so weiter. Das ist alles wirklich zu vermeiden. Das heißt, das Basislebensmittel, die Kartoffel, das gute Öl, quasi, das sind quasi mikrobiomfreundliche Dinge. Wenn es aber dann schon verarbeitet ist in Fertigpommes, die ich nur mehr in den Ofen hauen muss, dann habe ich einfach quasi einen negativen Impact auf mein Mikrobiom. Die Vermeidung von zuckerreichen Lebensmitteln, das heißt, dieser hohe quasi Zuckergehalt, vor allem bei Getränken, ist zu reduzieren. Transfette, vor allem eben in frittierten oder stark verarbeiteten Produkten. Da wissen wir, das hat einen negativen Impact auf unser Mikrobiom. Und da gibt es eine klare Evidenz, glutenreiche Basisernährung. Das heißt, wenn wir übermäßig viel glutenreiche Produkte zu uns nehmen, dann verändert das eben diese Permeabilität des Darms durch Veränderungen der Tight Junctions.
Ja.
Deswegen eine Empfehlung für mich, wenn jemand mit einem Leaky Gut bei mir ist, ist immer mal Gluten reduziert.
Ja, das finde ich auch ein guter Tipp, denn auch gerade für LäuferInnen, weil viele ja dann doch irgendwie die Weizenpasta, sag ich mal, zu weißen Weizenpasta, naja, nicht nur greifen, sondern sie auch so ein bisschen glorifizieren.
Ja, absolut. Ja,
das ist natürlich dann an der Stelle schon mal ein guter Hinweis.
Absolut.
Was vielleicht ein kleines Problem sein könnte, gerade so Sportnahrungsmittel sind ja eigentlich immer schon vorverarbeitet, also ja, gerade Riegel, Gele und Co., aber da meintest du ja auch, sollte man ein bisschen drauf schauen. Kannst du uns da vielleicht noch Tipps geben, so für den LäuferInnen-Alltag?
Ja, also dazu, also auch als Erklärung, einerseits arbeite ich natürlich wissenschaftlich, therapeutisch, aber ich bin auch in der Produktentwicklung, genau aus meiner eigenen Historie heraus, weil ich mir dann irgendwann natürlich gedacht habe, ja super, jetzt weiß ich, was alles nicht gut ist und was nicht funktioniert und jetzt weiß ich, was alles schiefgelaufen ist, aber wie mache ich es denn jetzt besser? Und dann hatte ich natürlich auch das Glück und eine göttliche Fügung sozusagen, dass ich auch die Möglichkeit bekommen habe, Sportprodukte mit einem unglaublich tollen Team hier im Institut Allergosan zu entwickeln. Mhm. Und da habe ich mich einfach versucht, darauf zu konzentrieren, dass wir die optimale Resorptionsfähigkeit gewährleisten. Das heißt, grundsätzlich brauchen wir Kohlenhydrate, wenn sie sehr schnell verstoffwechselt werden können. Das heißt, wenn sie uns auch Energie liefern. Das heißt, ganz wichtig, wir wissen einerseits, dieses Thema der Osmolarität spielt eine Rolle, das heißt die Teilchenkonzentration, gerade in Getränken. Mhm. Deswegen ist es auch nicht so clever, quasi ein Cola oder einen Energy Drink während eines Marathons zu trinken, weil das würde unseren Blutzucker einerseits sehr schnell in die Höhe schießen lassen, ja, und dann aber auch sehr stark abfallen lassen, das heißt unter den Ausgangswert und das wieder auszugleichen, das kostet dem Körper viel Energie. Das ist der eine negative Faktor. Und das zweite ist eben, die Teilchenkonzentration ist sehr hoch. Wir sprechen immer von Isoton oder Hypoton oder Hyperton. Isoton ist allen irgendwie so im Kopf, das Iso-Getränk.
Ja, stimmt.
Muss man erklären, was heißt das? Isoton heißt, die Teilchenkonzentration des Getränks ist gleich wie die Teilchenkonzentration unseres Blutes. Und die liegt so bei ca. 295, 290 Millimol pro Liter. Mhm. Und wenn die Teilchenkonzentration ungefähr in diesem Spektrum ist, also so 300 circa, dann sprechen wir von Isoton. Und da ist man immer davon ausgegangen, dass das gut verträglich ist. Mittlerweile wissen wir aber, dass es besser ist, wenn es hypoton ist. Das heißt, wenn die Teilchenkonzentration geringer ist als die des Blutes. Spannend. Und das steht mittlerweile ja auch teilweise auf Sportgetränken drauf, weil dann einfach die Gefahr, dass wir hier auch gastrointestinale Probleme bekommen, viel geringer ist. Weil der Körper versucht ja das auch immer auszugleichen über das osmotische Gefälle. Das heißt, wenn die Teilchenkonzentration dann auf einmal im Darmlumen viel, viel höher ist, dann zieht er Wasser, um es wieder auszugleichen. Und dann kommt es eben sehr häufig zu Durchfällen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und dann wissen wir auch, dass es ganz entscheidend ist, dass wir diese Teilchenkonzentration, die können wir steuern mittlerweile. Also die Osmolarität lässt sich steuern über den Einsatz von funktionellen Gruppen. Da wird es dann ein bisschen biochemisch. aber das haben wir zum Beispiel versucht, in unsere Arbeit zu integrieren. Und deswegen glaube ich, dass es eben ganz, ganz entscheidend ist, auf da hochqualitative Sportprodukte zu setzen. Und in dem Fall haben wir ein Getränk entwickelt mit dem Omni Power Carbotonic, wo wir eben auf diese Aspekte geschaut haben. Und in weiterer Folge dann eben auch ein Gel und auch einen Gum zum Beispiel, um eben dieses Konzept zu erweitern. Dann gibt es auch einen Snackriegel, wo wir eben auch eine Low-FODMAP-Zertifizierung haben, also gerade auch für die wirklich sehr empfindlichen Reizdarmpatienten zertifiziert. Und in weiterer Folge dann auch ein Proteinpulver kreiert haben, ja, weil wir einfach gesehen haben, dass natürlich auch hier Bedarf besteht, vor allem für die Regeneration brauchen wir einfach einen hohen Anteil an Aminosäuren. Aber auch hier ist wieder ganz entscheidend, wir richten mehr Schaden an, wenn wir hier zum Beispiel Süßstoffe drinnen haben oder wenn wir das Ganze nicht gut resorbieren können, weil die Zusammensetzung eben sehr unclean ist sozusagen, dann mache ich für mein Mikrobiom wieder mehr falsch als richtig. Und deswegen sind wir den Weg gegangen, dass wir da versucht haben, so clean wie möglich, aber eben mit dem Aspekt der Resorptionsfähigkeit zu arbeiten. Und ja, also gern hier auch mal vorbeischauen auf der Website omni-power.com. Und hier findet man zumindest zu diesen Produkten alle Infos, aber auch zu einem zum Beispiel Multispezies-Probiotikum, das ich immer primär auch einfach empfehle, wenn wir sagen, wir sind hochaktiv, zum Beispiel eben durch Sport und möchten das gerne mal auch für uns ein bisschen ausprobieren. Es gibt im deutschsprachigen Raum, eigentlich ist es mittlerweile das einzige sportspezifische Probiotikum, wo wir wirklich Bakterienstämme zusammengestellt haben, die einerseits den oxidativen Stress reduzieren und dadurch auch dieses Leaky Gut reduzieren, aber andererseits auch eben gerade sehr hohen Einfluss auf unser Immunsystem haben, was auch die Infektanfälligkeit betrifft. Also da gibt es zwei schöne Studien genau zu diesen Bakterienstämmen und das heißt dann Omnibiotic Power. Also wir sind da eigentlich davon überzeugt, dass das für die Athleten das Mittel der Wahl ist.
Ja, ja, super cool, dass du da deine Expertise und na irgendwie auch ja dein privates Interesse so gut verbinden kannst, ne?
Ja, total. Ja, also ich glaube, die Leidenschaft da reinzupacken, ist wirklich ein Glück und bin ich sehr dankbar, weil im Endeffekt habe ich einfach dann selber bei mir gemerkt, wie stark sich das dann auch wirklich in Leistung messbar machen hat lassen. Und das ist natürlich für viele auch immer wichtig, weil die sagen, ja, ich möchte ja natürlich, dass das was bringt und ich kann das einfach aus eigener Erfahrung wirklich sagen, dass gemerkt habe, dass es was bringt. Ich habe sehr spät mit Leistungssport begonnen. Also ich habe erst, ich bin Profi geworden, da war ich über 30 und meine absoluten Bestzeiten, vor allem auf der Ironman Mitteldistanz, habe ich mit Ende 30 gehabt. Mit einer, ja, für viele ist das dann immer dann auch natürlich schön zu hören, dass die Leistungsfähigkeit im Alter total, eigentlich nicht abnimmt. Also
mega, ja.
Ich glaube, ich habe mit 38 oder so meine absolute Bestzeit auf einer Mitteldistanz aufgestellt. Und ja, da waren viele an der Startlinie, die hätten meine Kinder sein können.
Ja, super cool. Also sehr inspirierend vor allem. Ja, toll auf jeden Fall, dass du heute da warst und deine Expertise mit uns geteilt hast. Ich durfte heute auf jeden Fall sehr viel lernen und ich nehme mal an, unseren HörerInnen ging es genauso. Deshalb, ja, danke dir nochmal für deine Zeit heute.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und wie gesagt, ich hoffe, es war das ein oder andere dabei. Und ich freue mich natürlich auch immer über Feedback und auch wenn wir wirklich in individuellen Fällen weiterhelfen können, bitte immer gern melden. Freue ich mich. Ja, danke schön. Genau.
Sehr, sehr gerne. Du hast ja vorhin schon die ein oder andere Anlaufstelle quasi angekündigt. Kannst du sie gerne nochmal an der Stelle wiederholen, damit unsere Leute
also wissen, wo. Unsere Website grundsätzlich ist omni-power.com. Hier findet man auch über die Kontaktdaten dann direkt zu mir. Also ist jetzt nicht meine E-Mail-Adresse in den Kontaktdaten angegeben, aber unser Team ist zwar mittlerweile recht groß, aber das landet dann bei mir, wenn es sein soll. Und sonst versuchen wir natürlich auch über diesen Kanal sehr viel Information weiterzugeben, weil wir doch auch wissen, dass gerade die sehr ambitionierten Sportler viel recherchieren und da auch Wissen sich aneignen wollen. Und deswegen versuchen wir hier auch eben über Wissensvermittlung zu arbeiten, weil das ist eigentlich key. Also wir müssen es verstehen, dann können wir es auch gut umsetzen und eben diesen Aspekt möchten wir hier auch ein bisschen mit transportieren. Und deswegen freue ich mich natürlich auch immer, wenn ich in einem Podcast sein darf.
Ja, ich habe mich auf jeden Fall auch sehr gefreut, dass du da warst. Ja. Und die Links, liebe ZuhörerInnen, findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Folge. Also schaut da gerne mal vorbei. Da findet ihr auch unsere aktuellen Rabatt- und Werbepartneraktionen. Ansonsten schaut auch gerne mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Achilles.running heißen wir da. Lasst uns da gerne ein Follow da, genauso wie auch hier auf Spotify oder Apple Podcasts, je nachdem, wo ihr uns hört. Und dann danke ich euch nochmal fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bleibt gesund und keep on Running.